Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zum heutigen Kepler-Salonabend, den man auch unter dem Titel Wagner trifft Wagner fassen könnte.
Wagner-Festspiele.
Richtig. Und bevor ich mich Doktorin Erika Maria Wagner widme, Sie wissen die Worte, die den Kepler-Salon immer einleiten. Die Veranstaltungen hier besuchen Sie zu freiem Eintritt. Das ist nur möglich, weil wir von Subventionsgebern durch Stadt und Land leben und vom Verein der Förderer des Kepler-Salons. Und an dieser Stelle lade ich immer sehr, sehr herzlich und sehr, sehr gern ein. Werden Sie Mitglied dieses Vereins? Ein entsprechendes Formular finden Sie am Ende des jeweiligen Quartalsheftes. Unsere Bar ist momentan nicht in den Händen des Wirts am Graben, sondern unsere Bar wird vom Salon selbst betrieben. Das heißt, wenn Sie etwas konsumieren und wenn Sie das mit finanzieller Geste abgleichen, dann kommt diese finanzielle Geste direkt dem Salon zugute. Wenn Sie eine geschätzte Wortspende in der anschließenden Publikumsdiskussion für uns als Beitrag haben, dann bitte ich Sie, das Mikrofon zu verwenden, das herumgereicht wird, weil der Salon immer aufgezeichnet wird und wir nichts verlieren wollen. Nun zum heutigen Thema und zu meinem heutigen Gast. Sustainability, Mission Impossible, Fragezeichen. Es geht um den sehr, sehr oft verwendeten und in vielerlei Kontexten gehandelten Begriff der Nachhaltigkeit. Und wir haben eine Spezialistin hier, die sich mit diesem Begriff eben auch auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzt, dazu forscht, dazu arbeitet. Das ist Professorin Doktorin Erika Maria Wagner. Sie studierte Rechtswissenschaften, war Universitätsassistentin am Institut für Umweltrecht sowie am Institut für Privatrecht der Johannes Kepler Universität in Linz. 2004 folgte die Habilitation und sie lehrt seither als Universitätsprofessorin an den Instituten für Zivil- sowie Umweltrecht an der JKU. Wissenschaftliche Auslandsaufenthalte führten sie nach Deutschland, nach Tschechien, nach Belgien und nach Russland. Und sie war auch als wissenschaftliche Beraterin in der Anwaltskanzlei Haslinger und Nagele und Partner in Wien tätig. Also auch auf diese Art und Weise praktische Erfahrung. Sie war einige Zeit stellvertretende Institutsvorständin am Institut für Umweltrecht sowie stellvertretende Leiterin der Abteilung Umweltprivatrecht am Institut für Zivilrecht. Beide Positionen hat sie nun in leitender Funktion inne. Und ich freue mich sehr auf den nun folgenden Vortrag und begrüße Sie ganz, ganz herzlich hier.
Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich auch, dass ich heute im Kepler-Salon sein kann. Es ist schon eine Zeit her, 2013 meiner Erinnerung nach war ich das letzte Mal. Damals habe ich zum Nachbarschaftsrecht referiert und ich kann mich noch erinnern, ich habe da mehr von der Nachbarschaft in Linz erfahren, als mir lieb war. Ich musste das dann irgendwann einmal abbrechen und sagen, jetzt mache ich mich der Winkelschreiberei schuldig, wenn ich weiter berate. Aber heute möchte ich mich einem globaleren Thema zuwenden, nämlich der Sustainability. Warum komme ich auf diesen Titel Mission Impossible? Das ist ja etwas, was wir aus dem Fernsehen kennen mit dem Tom Cruise, ein ganz ein wilder Actionfilm. Ich bin aber jetzt kein Tom Cruise-Fan, im Gegenteil, ich habe den immer ganz gruselig gefunden, den Tom. Und die Titelwahl ist aber angelehnt an das Regierungsprogramm an also die Strategie der Regierung Mission 2030. So lautet die Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung. Und ich frage mich, ist das so eine Mission, die possible ist oder die impossible ist? Also kein Fan-Geste von Tom Cruise, sondern eine Hommage an eine ganz aktuelle Diskussion rund um die Vorhaben der Regierung und wie steht also das Programm dazu. Nun, ich werde daher ganz kurz auf die Nachhaltigkeit und ein bisschen eine theoretische Grundlage liefern. Dann wird es aber rechtlich. Das war für Sie klar, dass es heute sozusagen auch ein was Unangenehmes, was meist Unangenehmes geht, um die Grundlagen. Und ich möchte da auch auf ein paar aktuelle Kausen eingehen, die uns in der letzten Zeit beschäftigt haben und uns auch anschauen, wie steht Nachhaltigkeit ganz konkret im Kontext. Wir haben schon gesagt, Nachhaltigkeit, das ist ein ganz schillernder Begriff, er wird vielfältig verwendet. In einer Konferenz in den Professoren wurde gesagt, Professor X hat mich nachhaltig versucht zu erreichen. Er hat wiederholt angerufen, nicht? Das ist ein falsches, das ist ein mögliches, aber nicht rechtlich korrektes Begriffsverständnis. Was ist also gemeint, wenn wir uns dem Thema Nachhaltigkeit widmen? Ich habe hier auch die Gliederung des Vortrages. Nach einer Einleitung folgen die Vorstellung der SDGs, der sogenannten Sustainability Development Goals. Wenn jemand noch keine so einen Folder hat, der herumgegeben ist, zwei Kartel habe ich noch, da haben Sie, können Sie die Sustainable, die können wir durchgeben, Development Goals auch mitnehmen. Am Flyer sind Sie ohne dies oben. Also diese 17 SDGs werden wir uns anschauen. Und dann möchte ich zu ganz aktuellen Schwerpunkten im Recht kommen. Es geht heiß her, würde man sagen, im Recht. Es gibt eine Staatszieldebatte. Der Ablauf der Begutachtungsfrist eines neuen Staatsziels war erst vor kurzem. Professor Kersch und ich haben unsere Stellungnahme eingebracht. Es gibt das auch vor kurzem das neue Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts zur dritten Piste. Und es gibt einen in Deutschland ganz anhängigen Fall einer Klimaklage, der in zweiter Instanz zur Entscheidung ansteht. Auch auf das möchte ich dann noch eingehen. Also es wird, Sie werden hier mit Recht in Berührung kommen. Tatsächlich ist es so, dass diese bunten Schilder, die Sie also hier haben, sogenannte Sustainable Development Goals sind. Sie haben es auf diesen Kärtchen, die ich durchgegeben habe, Sie sollten also diese Kärtchen vor sich liegen haben, wenn Sie mitarbeiten wollen. Ansonsten kommt es dann auch noch auf der Folie. Worum geht es? Sustainability ist kein neuer Begriff. Ja, wir haben es schon gehört, er wird vielfach verwendet. Er stammt aus dem 17. Jahrhundert. Aus dem 17. Jahrhundert, damals ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Es geht darum, so zu wirtschaften, dass man auch in Zukunft noch leben kann, sozusagen so zu wirtschaften, dass zukünftige Generationen nicht der Ressourcen beraubt werden und sich selber eine genüssliche und wohlmögliche Entwicklung aufbauen können. Das heißt, es geht um Wirtschaften mit Maß und Ziel, und diese Sustainability hatte immer drei Säulen, die ökologische Säule, die ökonomische Säule und die soziale Säule. Das waren immer schon seit der Rio-Deklaration diese drei Säulen der Nachhaltigkeit. Es geht also nicht nur um Ökologie, sondern es geht auch um Ökonomie, also um Wirtschaft, und es geht auch um Soziales. Wenn wir von Sozialen reden, dann geht es um den Umgang und mit den Generationen auf diesem Planeten, denn dass die Ressourcen nicht gleichmäßig verteilt sind, das wissen wir. Es geht aber auch um Gerechtigkeit mit der Nachwelt gegenüber. Es geht auch um die sogenannte intergenerationale Gerechtigkeit, also inter zwischen den jetzt lebenden Ressourcen und zwischen den jetzt lebenden Generationen und auch zwischen der jetzt lebenden Generation und der Nachwelt. Und diese Sustainable Development Goals wurden 2015 von den Vereinten Nationen noch einmal in 15 Unterziele zerlegt. Ich suche mir die Folie. Hier haben Sie diese bunten Bilder. Das sind diese SDGs. Wenn wir also hier von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir von dem Begriffsverständnis, das ich vorhin genannt habe. Es geht nicht um die Nachhaltigkeit im Sinne von wiederholt, ich habe sie wiederholt angerufen. Es geht nicht um die nachhaltige Schädigung der Umwelt, das wird auch oft verwendet, das ist eine schwere Schädigung der Umwelt, das ist genau das Gegenteil, was also Nachhaltigkeit sagen soll, sondern es geht um ein rechtliches Begriffsverständnis, das wir seit dem 17. Jahrhundert kennen und seit 1997 im EU-Vertrag verankert ist. Nachhaltigkeit ist ein Rechtsbegriff mit diesen drei Säulen. Und 2015 hat die UNO diese Nachhaltigkeit noch einmal zerlegt in 17 Ziele und 169 Unterziele, und diese Umsetzung der SDGs sei bis 2030 zu bewerkstelligen. Jetzt kann man sagen, Papier ist geduldig, das Ziel ist bunt und schön, aber was wird konkret getan? Und genau das möchte ich dann auch, genau das ist ja zum Teil auch meine Kritik lange Zeit, und deshalb bin ich auch immer dabei, ins Konkrete zu gehen, und das wird dann der zweite Teil des Vortrages sein. Das heißt, in Deutschland hat Bundesministerin Angela Merkel die Umsetzung dieser SDGs zur Chefsache erklärt. Und auch die Chefinnensache erklärt. Und auch die österreichische Bundesregierung hat sich diesem Ziel verschrieben. Es gibt aus Jänner 2016 einen Ministerratsbeschluss und alle Ministerien sind verhalten, in allen ihren Bereichen Bericht zu erstatten über die Fortschritte der SDGs. Denn Österreich muss seinerseits über diese Fortschritte ebenso berichten. Also Sustainable Development Goals sollen sozusagen Biss bekommen und ernster genommen werden. Das wäre das Ziel. Wenn wir uns jetzt dieses SDGs anschauen, dann möchte ich auch die Chance gleich nutzen, Ihnen Einblicke in die Forschungsleistungen unseres Instituts zu geben. Denn ich bin heute natürlich gerne hier, weil ich gerne unter Menschen bin, aber ich bin natürlich auch gerne hier, weil ich als Professorin gerne über meine Forschung rede und über die Forschung unseres Instituts. Wir sind ein sehr kleines Institut, aber unsere Forschung wir bestehen seit 20 Jahren schon, also unsere Forschung ist durchaus gediehen in allen Bereichen. Das heißt, SDG Nummer 1, wenn wir uns das anschauen, lautet, das ist dieses schöne rote Symbol, keine Armut. SDG Nummer 2, kein Hunger, Hunger beenden, Lebensmittelsicherheit, verbesserte Ernährung erreichen, nachhaltige Landwirtschaft fördern. Da ist zum Beispiel gemeint Regionalisierung, Selbstversorgung. Es gibt, wenn ich da jetzt einen Kommentar abgebe, dann ist das der Kommentar, den das Bundeskanzleramt dazu erstellt hat. Also diesen Kommentar gibt es und das ist nichts Erfundenes. Und auf der anderen Seite werde ich berichten, was haben wir am Institut schon gemacht. Wir forschen also seit 20 Jahren. Dass es jetzt Sustainability in 17 Unterzielen gibt, ist schön für uns, aber das ist nichts, was uns sozusagen umhaut im Sinne, jetzt fangen wir an, sondern das zeigt uns, wir sind 20 Jahre lang am richtigen Weg gewesen und wir setzen diesen Weg fort. Und das war also nicht immer ein Kuschelkurs und auch für mich nicht kein Kuschelkurs. Das heißt, wenn also es jetzt geht, und ich blicke da auch ganz nüchtern in die Zukunft, denn wenn es ums Eingemachte geht, dann stellen sich diese Dinge oft anders dar. Wenn wir also hier bei SDG 2 stehen, meint also der Kommentar dazu, Regionalisierung, Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen, das haben wir ja in der Rechtsordnung. Am Institut für Umweltrecht haben wir uns mehrfach schon mit Studien zum Gentechnikrecht beschäftigt, waren auch, glaube ich, ein wesentlicher Zünglein, dass wir zu so einem Anbauverbot kommen. Wir haben sämtliche Entwürfe der EU damals, die dieses Anbauverbot begleitet haben, mit wissenschaftlichen Studien bewertet. Wir haben Studien zu TTIP erstellt, auch in Sachen Gentechnikrecht ein wichtiger Aspekt, und zu CETA eben. Wenn SDG 3 meint Gesundheit und Wohlergehen, das ist der Kommentar, das offizielle Dokument gibt, eine Stärkung des österreichischen Gesundheitssystems und dessen Leistbarkeit für Generationen. Mir ist es wichtig, dass wir diese SDGs jetzt nicht getrennt auseinanderreißen, sondern sie stehen alle in einem Kontext zur Sustainability. Sie sind miteinander vernetzt. Denn wenn wir diese jetzt auseinanderreißen, besteht die Gefahr, dass wir den Bock zum Gärtner machen. Das heißt, wir kommen da dann noch zu Dingen, die, wenn man es isoliert betrachtet, ohne den Deckmantel Sustainability, ohne die Einbindung in ein Geflecht von 17 SDGs, völlig missverstanden werden können. Und das möchte ich wirklich, da werde ich mich auch in Zukunft dagegen aussprechen und also während den Anfängen, ich weiß glaube ich schon, von was ich rede. Wenn wir also SDG 3 gehen, da geht es um Gesundheit im Kontext wieder mit Umwelt. Wir haben Untersuchungen zum Bereich der Lichtverschmutzung, zum Passivraucherschutz, zu Wohngiften, da ist es um Schimmelbildung gegangen in Haushalten, elektromagnetischer Strahlung und natürlich auch zum Gentechnikrecht gemacht im Bereich SDG Nummer 3. SDG Nummer 4, hochwertige Bildung, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Als Professorin bin ich also mit dieser Mission sozusagen angetreten und wir haben an der JKU, die sich also jetzt in der nächsten Leistungsperiode dem Schwerpunkt Sustainability verschreibt. Das ist mir auch ganz wichtig. Also das ist ein wirkliches Asset, auf das wir stolz sein können, ein Bekenntnis zur Sustainability und hier auch als Beitrag zur hochwertigen Bildung unser Studienschwerpunkt im Rahmen Umweltrecht, im Rahmen der Juristenausbildung, also ein Pflichtfach, im Rahmen der Juristenausbildung. Man kann zwar zwischen 14 Studienschwerpunkten wählen, aber wer Umweltrecht wählt, der muss also hier alle Fächer und alle Lehrveranstaltungen absolvieren. Dann Geschlechtergerechtigkeit, das ist vor allem das Institut für Gender Studies an der JKU. SDG 6, Wasserversorgung, die Bundesregierung sagt dazu, der Minister, das offizielle Dokument sagt, Wasserversorgung und Sanitärversorgung für alle ist grundsätzlich erreicht. Es geht um die Erhaltung der geschaffenen Infrastruktur und die Effizienzsteigerung. Ich kann das nicht so bestätigen, Wasserversorgung ist schon erreicht. Ich bin aber in einer Gemeinde, die also nur ganz direkt an Linz angrenzt und kämpfe derzeit für einen Kanalanschluss. Auch sowas gibt es, ja. Also es ist nicht so, diesen Befund kann ich zum Beispiel nicht verifizieren. Dann das Institut für Umweltrecht hat schon seit jeher intensive Forschungsleistungen im Zusammenhang mit Wasser gemacht. Es gibt einen Kommentar zum Wasserrecht von uns und es gibt natürlich auch Dinge im Zusammenhang Haftung für Wasserkraftwerke, Hochwasserschutz, Naturkatastrophenrecht, das alles ist mit was wir uns beschäftigen. Bau von Wasserkraftwerken, auch kein leichtes Thema. Warum? Warum ist der Bau von Wasserkraftwerken kein leichtes Thema? Weil die Wasserkraft oft dort ist, wo die Gegend auch sehr schön ist. Ja? Und da wird sozusagen ein ökonomisches Ziel, Ziel, zu Lasten des anderen ausgespielt. Das heißt, Ökologie, also erneuerbare Energien, die uns wichtig sind, wie der Naturschutz, der uns auch wichtig ist. Und da ist es ganz schwierig, eine Interessenabwägung, zu finden. Beschäftigen wir uns. SDG Nummer 7 sagt also diese nachhaltige und moderne Energie, Zugang zu bezahlbarer und nachhaltiger, moderner Energie für alle. Österreich sagt dieses offizielle Dokument, und das ist auch wahr, das steht auch, ist auch sozusagen der Rechtsrahmen, hat einen Zielwert von 34% erneuerbare Energien 2020. Da muss man aber wissen, dass 2/3 der Energie aus fossilen Quellen kommt und von den fossilen Quellen 90% also importiert wird. Das heißt, Wir widmen uns diesem Thema des Energierechts sehr intensiv und das kommt man ja nicht aus. Als Umweltrechtler, wir haben mehrere Veranstaltungen zur Energieeffizienz abgehalten. Wir beschäftigen uns aber auch mit zivilrechtlichen Fragen. Die Moderatorin war ja so nett und hat mich auch eingeleitet als Zivilrechtlerin. In der Tat, ich bin habilitierte Zivilrechtlerin und als solches ist es ganz interessant, wie die Instrumente des Privatrechts auch im Umweltrecht eine Rolle spielen, etwa wenn es um die sogenannten handelbaren Energieeinsparungen geht. Ja? Also dass wir also hier Glühbirnen oft geschenkt bekommen von Energieanbietern, ist der, der Energieanbieter muss nachweisen, dass er eine Energieeinsparung gesetzt hat und Energieeinsparungen wären auch handelbar. Und da gibt es natürlich, ist eine Ware, das ist also wie eine Wurstsemmel, kann man eine Einsparung verkaufen und handeln. Den rechtlichen Rahmen kann ich gerne ein anderes Mal erzählen, das wäre jetzt zu aufwendig. Dann SDG Nummer 8, das ist also nachhaltiges Wirtschaftswachstum, auf das werde ich eingehen, das ist die Staatszieldebatte. Brauchen wir ein Staatsziel Wirtschaftswachstum, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu haben? Was sind Staatsziele? Das kommt dann sozusagen gleich in der Folge, im besonderen Teil. SDG Nummer 9, das, wenn Sie also bei diesen bunten Kästchen vor sich hin haben, kann auch gerne zurückgehen. Diese Kästchen sind ja sehr anschaulich. SDG Nummer 9 hat also den Titel Industrie, Innovation und Infrastruktur. Auch da werde ich darauf eingehen, nämlich brauchen wir eine dritte Piste, Stichwort Flughafen Schwechat oder beziehungsweise wie ist da der Stand? Brauchen wir, das kann natürlich nicht ich bewerten, sondern wie ist da der Stand in dem rechtlichen Prozess? Situation ist also, dass hier noch Ausführungen folgen. SDG Nummer 11 sind Städte, Siedlungen. Und hier haben wir zahlreiche, das offizielle Dokument sagt, es geht hier um Raumordnung und um bezahlbares Verkehrssystem für alle. Das Verkehrssystem ist also ein Punkt, wo es wirklich noch Verbesserungen gibt. Das ist ja auch, und da spreche ich jetzt nicht nur von der Mission 2030 mehr Radfahren, wie dort steht, sondern da spreche ich von ganz gravierenden und wichtigeren griffigeren Maßnahmen. Aber es geht natürlich hier, wenn man sagen, Städte und Siedlungen nachhaltiger und widerstandsfähiger gestalten, auch um Themen wie Katastrophenschutz. Und im Naturkatastrophenrecht sind wir auch aktiv. Wir arbeiten da mit der Wildbach- und Lawinenverbauung zusammen und haben also hier mehrere Gutachten und schon erstellt, wenn Sie es interessiert. Wir haben uns mit Steinschlagschutz beschäftigt. Ja? Also das sind diese großen Steinschlagnetze, die es gibt, kosten Millionen. Rechtlich im rechtsfreien Raum, im beinahe rechtsfreien Raum. Seit unserer Studie natürlich nicht mehr, und wir haben uns beschäftigt mit Sedimentmanagement. Das klingt komplizierter als es ist. Es geht darum, was ist nach einem Hochwasser, wer räumt den Dreck und den Schlamm weg, ja? Wo muss man ihn ablagern? Das ist eine abfallrechtliche Frage. Aber es geht auch um die Frage, wir stellen da Hochwasserdämme auf, wir bauen Steinschlagnetze, wer räumt das natürliche Material, was vom Berg kommt? Und wie ist es dann zu verwenden und zu deponieren? Und ich darf, und wir diskutieren da jetzt seit Jahren, mit der Sektion Abfall aus dem Ministerium, und Sie werden es nicht glauben, Steine, die vom Berg runterfallen, sind Abfall, ganz richtig. Und da geht kein, Da braucht es Professorinnen, da wurden Professorinnengutachten und ich würde jetzt nicht sagen, hunderttausende Euros verschlungen, weil sonst sind sie mir neidig, das habe nicht ich bekommen, sondern das geht in die Assistenten- und Drittmittelprojekte, aber da geht kein Weg zu weh. Ein bisschen was haben wir lockern können, es ist ein Erfolg eingetreten. Das ist, war so auch schon so ein Kampf sozusagen, wer hat den längeren Atem, aber ein bisschen ein Erfolg ist eingetreten und wenn es interessiert, ich kann dann darauf eingehen. Wir haben dann auch SDG Nummer 12, da geht es um nachhaltige Produktion, Konsum- und Produktionsstrukturen und das offizielle Dokument sagt also diverse Initiativen, österreichische Umweltzeichen, bewusst kaufen, Lebensmittel sind kostbar, Ressourcen, Effizienz, Aktionsplan. Wir haben hier gemacht Studien zum Gentechnikrecht, zum TTIP, zur Lebensmittel- und Trinkwassersicherheit und zum Produkthaftungsrecht. Das ist natürlich mir als Zivilrechtlerin ein großes Anliegen. Ich habe eine Dissertation betreut mit dem Titel Ökologische Produktverantwortung und raus ist gekommen das, was ich mir schon bei der Themenvergabe leider gedacht habe, die gibt es nicht. Die ökologische Produktverantwortung eines Produkts von der Wiege bis zur Bahre, dass also sich der Produzent Gedanken machen muss, was passiert nach Ablauf der Benutzungsphase meines Produkts, die gibt es nicht. Es ist also sozusagen, die Produkthaftung endet mit Eintritt der Abfalleigenschaft. Dann greift das Abfallregime, dann müssen also diese Dinge ordentlich deponiert werden. Aber eine Produkthaftung für Abfall, die gibt es nicht. SDG Nummer 13, komme ich zurück, da geht es um die Auswirkungen des Klimawandels. Die aktuelle Diskussion ist hier der Eintritt der Zivilgesellschaft. Es reicht, sagt die Zivilgesellschaft, in vielerlei Teilen der Erde. Sie fangen zu klagen an. Und zwar geht es da um Länder, die betroffen sind. Ja, heute war es heiß. Der ein oder andere geht schon kurzärmlich, das ist nicht unangenehm, würde ich meinen. Für viele, ich weiß nicht, ob das heutige Wetter mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden kann, Wetter und Klimawandel sind ja unterschiedliche Dinge, aber viele Länder sind ernsthaft betroffen, sei es durch Anstieg des Meeresspiegels, sei es durch Abschmelzen der Gletscher. Und die gehen jetzt klagen. Die klagen jetzt die Industriestaaten und nicht nur die Industriestaaten, sondern konkret die Konzerne, die in den Industriestaaten sitzen, ihre Mütter haben, ihre Konzernmütter haben. Das ist die neueste Entwicklung in Sachen Klimaklagen. Ich komme darauf zurück. SDG Nummer 14, das betreiben wir leider nicht, Meeresforschung. SDG Nummer 15, das betreiben wir wieder, da geht es um Naturschutz. Wenn Sie sich vor Augen halten, 16% von Österreich sind Natura 2000 Gebiet, also hochsensibles Gebiet, wo geschützte Arten vorkommen und wo also Projekte nur mit Naturverträglichkeitsprüfung abgeführt werden können. Naturverträglichkeitsprüfung ist eine Art Umweltverträglichkeitsprüfung, aber halt konkret in Bezug auf die ökologischen Ressourcen, die dort vorkommen. Das wird immer in den Medien ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ja? Wenn man wieder irgendeinen Beitrag zuletzt in Sachen dritter Piste hört, steht da ein Vertreter und sagt, das ist der Schmetterling X, wegen dem können wir unsere Straße nicht bauen. So ist es nicht. Ja? So ist es nicht, dass hier wird polarisiert, hier wird ins Lächerliche gezogen. Die Naturverträglichkeitsprüfung hat einen ganz konkreten Ablauf, den haben auch nicht Österreich erfunden, weil wir ja Musterschüler sein wollen. Nein, den hat die Richtlinie vorgegeben. Und wenn wir sowas nicht wollen, dann darf man nicht Mitglied der EU sein. Nur, diese Richtlinie ist umzusetzen oder man kriegt ein Vertragsverletzungsverfahren. Und ob jetzt sozusagen, und der Umstand, dass also hier möglicherweise eine geschützte Art vorkommt, selbst der kann überwunden werden, wenn es öffentliche Interessen an einem Projekt gibt. Also die Aussage, wegen dem Schmetterling oder wegen diesem Wurm können wir jetzt eine Straße nicht bauen, Brücke, ja, bitte Vorsicht, ja, vor solchen Pauschalierungen, genau. Das heißt, Hier haben wir diese Studien zur Naturverträglichkeitsprüfung. Wir sind auch in Sachen Baumhaftung aktiv. Da haben wir sehr viele Anfragen und sehr viele Kommunen auch schon beraten. Da war ich zuletzt sogar in der Stockerauer Au in schauen. Hier ist dieses Problem aus Haftungslagen heraus, werden sehr grob Bäume umgeschnitten. Dazu kommt auch das Eschentriebsterben und hier werden vorsorglich schon Bäume umgeschnitten. Ich war bei einer Veranstaltung mit einer Absolventin, die an einer Studie des Eschentriebsterbens arbeitet. Es ist wissenschaftlich nicht erwiesen, ne? Das kann die Juristin nicht sagen, sondern das kann nur die Naturwissenschaftlerin sagen. Die Naturwissenschaftlerin, die an diesem Projekt arbeitet, hat in dieser Veranstaltung gesagt, es ist naturwissenschaftlich nicht erwiesen, dass diese Bäume mit dem Befall eine erhöhte Sturzgefahr hätten. Sie sind zwar krank, aber die erhöhte Sturzgefahr ist also wissenschaftlich damit noch nicht verbunden. So zumindest die Aussage dieser Wissenschaftlerin. Und hier geht es um diese Haftungslagen. Wann besteht wirklich eine Haftungsgefahr und wann wird präventiv, wann wird der Baum präventiv umgeschnitten, nur damit also allfällige Haftungslagen vermieden werden. Da gibt es auch ein Buch dazu, das wir publiziert haben und einen Gesetzesentwurf, mit dem wir schon im Ministerium bitten waren. Es war damals eine Studie im Auftrag der MA 22, also Magistratsabteilung, und mittlerweile hat sich aber die Regierung ja geändert, also ich weiß es nicht, ob der Erfolg dadurch größer geworden ist, dieses Entwurfs. Und wir haben noch SDG 16, hier geht es um Umweltrecht, um Zugang zur Justiz für alle, und da haben wir jetzt ein ganz aktuelles, hochaktuelles Thema, dass wir auch in einer Studie, Sie haben es im Tätigkeitsbericht, ich habe unseren Tätigkeitsbericht da jetzt auch mit, wenn Sie bitte zugreifen, dann brauche ich es nicht mehr heimschleppen. Da geht es um Aarhus, um die Beteiligung von NGOs, Non-Governmental Organizations, also Umweltschutzvereine im Umweltverfahren. Manche sagen, na, die verzögern alles, die werden von der Konkurrenz bezahlt, die wollen wir nicht haben, und andere sagen, die NGO-Server sagen, wir helfen den Sachverhalt aufzuklären, wir bringen mehrere Dimensionen rein, wir bringen Effizienz, weil wenn man den Sachverhalt schnell zusammengetragen hat, kann man schneller entscheiden. Also so sind da jetzt aktuell die unterschiedlichen Positionen, das wird uns noch länger beschäftigen. Wir hätten da auch einen Entwurf gemacht für Oberösterreich, auch der ist der Politik bekannt und wird liegt einmal, sagen wir mal so. Das heißt, diese Aarhus-Situation ist allen bekannt, die Dramatik im Bund und im Land. Es muss was passieren, es ist schon mehr jetzt die dritte Verurteilung Österreichs zu diesem Thema vom EuGH. Also da kann man nicht sagen, ach, das sind irgendwelche Grünspinner, die wollen die NGOs dazu haben, das geht ja gar nicht. Sondern man muss das ernst nehmen und sagen, jetzt hat uns der EuGH schon zum dritten Mal verurteilt, denken wir doch nicht über Golden Plating nach, sondern also über die Übererfüllung der Richtlinie, sondern denken wir über das nach, was fehlt in der Umsetzung. Leider ist es so, es fehlt in der Umsetzung, weil sonst würde uns der EuGH nicht verurteilen. Ja, der verurteilt nicht wegen Übererfüllung, sondern wegen zu wenig Erfüllung. Und das ist eben gerade bei der Aarhus-Konvention der Fall. Ja.
Wenn Sie eine Frage stellen, nehmen Sie bitte das Mikrofon.
Eine Verurteilung vom EuGH kostet nichts. Die ist gratis. Ja, also da gibt es nichts zum Zahlen. Ja. Und deswegen machen sie ja auch die Ostblockländer. Das ist ja zum Teil der Politik. Man wartet, bis der EuGH, einen verurteilt. Ja? Also so wie bei den Strafzahlungen für die Tonne CO2, wo man dann was nachzahlen muss. So ist es nicht bei Verurteilungen des EuGH. Das ist zwar pfui, aber wenn sozusagen ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das kann man schon so sehen. Ich sehe es nicht so, sonst wäre ich da nicht Umweltwissenschaftlerin geworden. So schauen wir uns das an. Was wollen die jetzt mit uns machen? Wir kommen jetzt zu dieser, das waren also die SDGs. Wir können nachher noch über die SDGs sprechen, aber ich glaube, es ist Ihnen bewusst worden, man kann diese SDGs nicht auseinanderreißen, sondern man muss sie immer konkret mit dem Ziel der Nachhaltigkeit sehen. Wir wollen so leben, dass auch die späteren Generationen noch was davon haben. Und wir wollen eine Gerechtigkeit innerhalb der Generationen. Und wenn wir jetzt etwa SDG 9 hier uns rausschneiden, die Industrie und Innovation, ja, da brauchen wir doch keine Nachhaltigkeit dafür, da brauchen wir keine Sustainability, die können wir auch so haben, oder das Wirtschaftswachstum. Also das alles geht völlig am Ziel vorbei, wenn wir es nicht im Kontext mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung sehen. Ja? Und da müssen wir uns jetzt schon ich sage das deshalb, weil es natürlich da auch Förderungen gibt und so weiter. Ja? Österreich muss auf diese Dinge Acht geben, wird das auch forcieren und fördern, und dann muss man mal schauen, sind das Dinge, die wirklich der Nachhaltigkeit zuträglich sind. Also das wäre eine kurze Vorstellung der SDGs, und möchte jetzt auf drei, ich könnte also, Sie haben gesehen aus unserer Forschung, wir haben also wirklich einen breiten Forschungsrahmen, kann aber heute nicht alles erbringen, sondern einen ganz kurzen Problemaufriss noch bringen. Es geht um das Staatsziel der Nachhaltigkeit. Das wurde 2013 novelliert, das heißt, die Republik Österreich bekennt sich in der Bundesverfassung, also auf höchster Ebene, nicht irgendwo auf niederrangigem Recht, sondern auf höchster Ebene die Verfassung. Die Republik Österreich bekennt sich zum Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen. Und hier haben Sie dann also die Regierung ist unzufrieden mit diesem Ziel. Warum? Die Causa dritte Piste hat sie doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Da hat ein Gericht doch glatt gesagt, die Republik Österreich bekennt sich zum Ziel der Nachhaltigkeit bei der Nutzung natürlicher Ressourcen und hat daraufhin den Ausbau, ich werde es dann noch genau erklären, aber das ist also rechtlich ein wenig kompliziert, aber mit diesem BVG wurde der Ausbau einmal auf Eis gelegt vom Bundesverwaltungsgericht. Und das hat also damals schon unter der derzeitigen Bundesregierung, also das war damals noch Rot-Schwarz, Missfallen erregt. Und schon damals wurde diese Initiative, wir brauchen ein Staatsziel Wirtschaftswachstum, ins Leben gerufen. Und das soll also jetzt ein 3a sein, man bekennt sich zum Wirtschaftsstand. Und als Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung. Und in den Materialien steht also dann, das kann nicht sein, dass in einer Interessensabwägung ein so wichtiges Projekt wie das Flughafenprojekt wegen einem BVG Nachhaltigkeit nicht genehmigt wird. Hätte es quasi auch ein Staatsziel Wirtschaftswachstum gegeben, hätte man das herangezogen und das dumme Staatsziel Nachhaltigkeit wäre überwogen geworden, weil es muss ja wohl klar sein, dass ein Staatsziel Wirtschaftsrecht wichtiger ist wie ein Staatsziel Nachhaltigkeit. So die Idee der Handelnden, und das ist jetzt nach wie vor auch noch die Idee, das steht auch also so sinngemäß drinnen, nicht so vereinfacht gesagt, sondern man will in der Frage, wann man also Abwägungsentscheidungen trifft, die zum richtigen Werkzeug greifen können. Und das Werkzeug war also hier für die Richter das Staatsziel Nachhaltigkeit, und würde man jetzt so argumentieren, dann wäre es das Staatsziel Wirtschaftswachstum. Weil wir wissen, da waren ja Augen plakatiert, wir brauchen also und so weiter, wir brauchen diese dritte Piste. Und wenn Sie mir aber jetzt ordentlich zugehört haben, dann werden Sie sagen, braucht man nicht. Warum? Wo sind die Einserkandidaten? Weil wir ja dieses Wirtschaftswachstum schon in der Nachhaltigkeit haben. Und wenn wir es ernst meinen mit Nachhaltigkeit, dann brauchen wir dieses Staatsziel, diese Formulierung nicht, ja? Diese Formulierung, die dient nur dazu, dieses BVG Nachhaltigkeit zu neutralisieren, ja? Also Obersticht unter sozusagen, und so die Idee. Wir haben also hier auch eine Stellungnahme dagegen. Ich bin also gegen ein solches Staatsziel Wirtschaftswachstum, weil wenn es in Paragraph 1 heißt, Österreich bekennt sich zum Prinzip der Nachhaltigkeit und Sie jetzt das SDG 9 kennengelernt haben, Sie haben auch 7 kennengelernt und 8, dann wissen Sie, das ist ja Teil. Und so habe ich angefangen. Ökologie, Ökonomie und Soziales, das sind die drei Säulen. Das ist ja Bestandteil der Nachhaltigkeit. Und was soll also ein 3a noch bewirken? Ist die wissenschaftliche Diskussion, die jetzt geführt wird, das ist also nicht, sage ich einmal, emotionslos, wie Sie merken, sondern durchaus mit Emotionen verbunden. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, werde das also jetzt überhüpfen. Aber die Denke ist auch sehr kurz gegriffen. Warum? Weil wir ja wiederum die Nachhaltigkeit nicht erfunden haben. Nein. Wir haben sie aus dem EU-Recht auch übernommen. Denn der Grundsatz wie ich habe schon gesagt, 1997 im Amsterdamer Vertrag steht die Nachhaltigkeit. Das ist also die Verfassung der EU. Und die müssen wir bei der Vollziehung berücksichtigen. Und in der neuen Grundrechtecharta vom Vertrag von Lissabon steht der Artikel 37 Grundrechtecharta, ein hohes Schutzniveau, Umweltschutzniveau müssen einbezogen werden in die Politiken und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden. Also was soll jetzt bitte ein Staatsziel Wirtschaftswachstum ohne Nachhaltigkeit? Gegen EU-Recht verstoßen. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Das alles werde ich überspringen aus Zeitgründen. Es gibt also rechtlich betrachtet eine positive Verpflichtung. Wenn wir Verfassungsrecht haben, dann wissen Sie auch, ist es nicht da, um es zu ignorieren, sondern um es anzuwenden. Es ist keine inhaltslose Lehrformel, sondern über die konkreten Dimensionen kann man streiten. Und das war jetzt auch Anlass für die Causa Dritte Piste, diese Situation, was ist passiert. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Rahmen der Bewilligung des Flughafens gesetzlich Folgendes zu prüfen. Der Flughafen darf dann bewilligt werden, wenn er im öffentlichen Interesse gelegen ist. Ja, das ist er, fliegen wollen wir alle gerne. Es ist also ein Verkehrsbedürfnis und das ist ganz... Der Urlaub steht bevor, ich überlege auch schon wieder, wo ich hinfliege. Die zweite Voraussetzung, die zu prüfen ist, der Flughafen muss im öffentlichen Interesse gelegen sein. Ja, das Verkehrsbedürfnis ist nicht vor. Und es dürfen öffentliche Interessen nicht dagegen stehen. Und jetzt sagt das Bundesverwaltungsgericht, wir haben ja doch ein BVG-Nachhaltigkeit. Und dieses BVG-Nachhaltigkeit sagt alles, was wir da zuerst gehört haben, sagt ja Klimaschutz. Gell? Auf 13 haben wir das gesehen, das SDG. Und wir haben uns doch vor kurzem erst den Vertrag von Paris unterschrieben. Und dabei verpflichten wir uns zur Reduktion der Erderwärmung. Und all das hat dieses Bundesverwaltungsgericht jetzt bewogen, zu sagen, nein, also das ist nicht verträglich mit diesem öffentlichen Interesse. Da gibt es ein entgegenstehendes öffentliches Interesse. Was hat der Verfassungsgerichtshof gesagt? Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, nein, so kann man ein Gesetz nicht anwenden. Der 71 LFG ist völlig beleidigt, wenn man ihn so anwendet. Das darf nicht. Und was ist noch dem Bundesverwaltungsgericht umgehängt worden? Willkür. Das ist die ärgste Beleidigung sozusagen, die man einem Gericht aussprechen kann. Und dann, wenn Willkür im Spiel ist, ist auch der Verfassungsgerichtshof zuständig und nicht der Verwaltungsgerichtshof. Denn der Verwaltungsgerichtshof hat aus einem Urteil aus 1991 schon gesagt, zu den öffentlichen Interessen im Luftfahrtgesetz zählt auch das BVG Umweltschutz. Also genau die gegenteilige Rechtsprechung, die dann das Verfassungsgerichtshof angewendet hat. Und der Verfassungsgerichtshof sagt, das ist Willkür, ein Gesetz so anzuwenden. Das heißt also hier zurück an das Bundesverwaltungsgericht. Wie lautet die neue Entscheidung? wieder sehr originell. Das Bundesverwaltungsgericht lässt sich nicht abbringen von seinem Kurs. Jetzt rechtlich auf eine andere Methode. Der Flughafen ist aber happy, weil er ist jetzt genehmigt. Vorher war er ja nicht genehmigt, weil öffentliche Interessen entgegenstehen. Jetzt gibt es Rahmenbedingungen. Und zwar sagt also dieses Bundesverwaltungsgericht, es gibt Best-Practice-Modelle schon in Europa. Das sind also andere Flughäfen wie Paris und ich glaube London wurde genannt. Es darf also nicht mehr Schadstoffe produzieren als nötig. Er muss die Emissionen nach dem Stand der Technik reduzieren. Das ist ein umweltrechtliches Prinzip, auch im UVP-Verfahren, Emissionsreduktion nach dem Stand der Technik. Und dazu muss also der Flughafen noch vor Inbetriebnahme 30.000 Tonnen CO2 einsparen und 5 Jahre nach Inbetriebnahme der dritten Piste müssen alle direkten und indirekten Emissionen ausgeglichen werden, die im Einflussbereich des Flughafens liegen. Das heißt, ja, so ist die Auflage. Es wird also auf der einen Seite CO2, es muss nach 5 Jahren CO2-Neutralität erreicht werden. Ja? Und hier, sage ich, haben die Richter sehr kreativ wieder agiert. Ich bin befragt worden vom Falter, was ich jetzt da halte davon. Und ich finde, die haben das Beste draus rausgeholt. In Sachen Lärmschutz habe ich es mir noch nicht so genau angeschaut. Da gibt es ja Kritik, was ich gehört habe. Aber was also den Klimaschutz betrifft, kann man, glaube ich, dem Bundesverwaltungsgericht keinen Vorwurf machen, in keinem Gang des Verfahrens. Nun zu den Klimaklagen. Das ist also das, was ich vorhin angesprochen habe. Was passiert bei Klimaklagen? Also jetzt ein Klimarätsel, wenn Sie schon am Schlafen sind, wecke ich Sie jetzt auf. Eine Waldfläche muss circa 1 Hektar groß sein, um jährlich heute ist der Assinger, gestern war der Assinger, oder? A, 20 Tonnen Kohlendioxid, B, 10 Tonnen Kohlendioxid, C, 1 Tonne Kohlendioxid aufnehmen zu können. Wer ist für A? Eine Waldfläche muss circa 1 Hektar groß sein, um jährlich 20 Tonnen Kohlendioxid, B, 10 Tonnen Kohlendioxid oder C, 1 Tonne Kohlendioxid aufnehmen zu können. Millionen kann ich Ihnen keine versprechen. Telefonjoker? Wer sagt hier B? Ja, richtig. B ist richtig. Nächste Frage. Um jährlich 1000 Kilo CO2 durch Bäume wieder zu kompensieren, muss man 80 Bäume, 150 Bäume, 10 Bäume neu pflanzen. Also A ist richtig, genau. Sehr gut. Sie sehen hier die Verursacher. Da haben Sie Industrie. Das ist dieses hellblaue als Großteil und das dunklere Blau Verkehr. Das sind die großen Verursacher. Daneben gibt es noch kleinere an den Treibhausgasen. Landwirtschaft haben wir gehabt 10% nach dieser Statistik, ja. Ja. Ich kenne aber jetzt auch keine größere. Ja. Das heißt, diese aktuellen Entwicklungen sind also die, dass wir dieses Übereinkommen von Paris haben, das mittlerweile auch in Kraft getreten ist. Wir haben eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5, nicht mehr als 1,5 Grad Celsius und die Vertragsstaaten legen ihre Reduktionsziele und Maßnahmen selbst fest. Das nennen sich INDC, Intended Nationally Determined Contributions. und die Angela Merkel hat damals also die Koalition der Ehrgeizigen angeführt. Ja? Also Sie sehen schon, das Problem ist, wenn man also was selbst festlegt und nichts vorgeschrieben kriegt, wie es damals beim Kyoto-Protokoll war. Vielleicht haben manche von Ihnen den Kinofilm Guardians of the Earth gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Wir haben uns den als Weihnachtsausflug unseres Instituts angeschaut im Kino. Und da hat man also gesehen, was für ein großer Erfolg das war, gemessen an den kleinen Schritten, die letztlich der Inhalt geworden sind. Aber ich sehe es auch als großer Erfolg, ja, an. Also die Staaten bestimmen selbst, was sie tun, um zu dieser 1,5 Grad Celsius, um unter diesen 2 Grad zu bleiben und den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu nicht mehr als 1,5 Grad zu heben. Das heißt, es ist zwar alles rechtlich verbindlich, aber es gibt keine Sanktionen bei Nichteinhaltung. Und wir haben also, manche sagen auch, die Intended Nationally Determined Contributions sind nicht verbindlich. Warum nicht verbindlich? Ja, sie sind ja nur intended, ne? Nur beabsichtigt. Steckt ja schon im Namen drinnen. Das heißt also auch darüber, wie ist jetzt die Frage, ist der der Dumme, der übererfüllt, während sich andere sozusagen gut wärmen an der Erderwärmung und sind die, die sich den da ambitionierte Ziele festlegen, der Dumme, die Dummen. Ich habe also da schon auch im Standard dazu publiziert und bin der Ansicht, bin der Ansicht, dass man das nicht so sehen kann. Das ist verbindliches Recht, völkerrechtliche Verträge sind verbindliches Recht und intended heißt nicht Daumen mal Pi, sondern intended heißt also was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Die 2050, das ist auch das, was Sie im Fernsehen hören, 2050 werden die Autos abgeschafft. Das stimmt auch so nicht, ja. Im Pariser Übereinkommen steht also, 2050 muss ein Gleichgewicht zwischen der Emission von Treibhausgasen, von Menschen geschaffenen Treibhausgasen, und der Produktion entstehen. Und das geht eben nur, wenn man mit erneuerbaren Energien hantiert und nicht mehr mit fossilen Energien. Also es steht nicht im Übereinkommen von Paris, dass sie ihren alten Mercedes nicht mehr fahren dürfen, sondern da steht also drinnen, es muss, das ist dann eine Maßnahme, die der Staat erlässt, sondern es muss Gleichgewicht bestehen. Diese Beiträge werden dann alle 5 Jahre produziert und die Entwicklungsländer, die haben sehr stark gekämpft im Übereinkommen von Paris. Das hat man ja in dem Kinofilm gesehen, nämlich um die sogenannten Loss and Damages. Was versteht man darunter? Loss and Damages, der Name sagt es schon, es geht um Verluste und Schäden. Diese Verluste und Schäden wurden zwar aufgenommen mit einer Klausel, aber das ist diesen manchen Staaten nicht zu viel, nicht zu genug und man sucht den Klimaschutz per Gericht. Es geht also jetzt, es werden Zivilgerichte angerufen, wegen dem Abschmelzen der Gletscher, das hat eine Mitarbeiterin von mir gemalt, die ist künstlerisch sehr begabt, hat schon eine gewisse Tradition, fängt an 2008, die Selbstverwaltungskörperschaft eines Inuit-Staates an der Küste Alaskas bringt eine Klage gegen mehrere große Unternehmen wegen der Ölförderung ein. Aufgrund der Tätigkeit nimmt nämlich die Eisschicht vor der Küste ab, was also und für die Inuit, für die Bewohner die Lebensgrundlage ist. Die mussten sogar umgesiedelt werden, also die haben also die ganze Heimat verloren, $400 Millionen. Diese Klage wurde damals als nicht justiziabel in den USA abgelehnt. Aber auch in Europa gibt es solche Klimaklagen. 2015 eine Klage einer niederländischen Stiftung gegen den Staat. Was ist das Problem in den Niederlanden? Das ist wirklich niederes Land, ja. Wasser, genau. Niederlanden ist also niederes Land und sind also vom Wasser bedroht. Und die spüren den Anstieg des Meeresspiegels auch. Und hier in Den Haag haben die Umweltschützer also Recht bekommen. BG Den Haag gab den Umweltschützern recht. Dann in der Schweiz, auch in der Schweiz ist es warm. Und da sagen also die Klimaseniorinnen, das ist ein Verein von Senioren, die klagen die Schweiz wegen also diesem wegen Untätigkeit in Sachen Klimaschutz, ist also derzeit anhängig und es gibt auch eine, nicht nur die ältere Generation leidet, sondern es gibt auch eine Klage der jüngeren Generation, die heißt Teenager gegen Massachusetts, das ist also in den USA, auch dort wird also sozusagen, dort wird nicht angeklagt, weil es zu heiß ist, sondern natürlich die Folgen des zu heißens. Ihr entzieht uns mit euren Wirtschaften unsere Lebensgrundlagen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, Pakistan, das ist also ein ganz aktueller Fall, ein Bauer klagt, weil seine landwirtschaftliche Tätigkeit nicht mehr möglich ist, wegen fehlenden Regens. Die Fürsorgepflicht des Staates ist verletzt. Das pakistanische Gericht gab ihm sogar recht. Der Klimawandel sei für Pakistan keine entfernte Bedrohung mehr. Das Land spüre die Folgen schon recht. Folge war die Einrichtung eines Klimakomitees. Das ist der Fall, der ganz in der Nähe von uns spielt, in Deutschland. Es geht um die Klage von einem Bauern gegen RWE. Das ist also nicht der Biller, nicht Rewe, sondern RWE ist ein Stromkonzern, der also mit Kohlestrom produziert. Und Kohlestrom hat also mit Kohle Strom produziert. Das macht CO2-Ausstoß. Ja? Also und CO2 macht Erderwärmung. Und wenn man nicht zu den Klimawandelleugnern zählt. Das heißt, die Klage lautet, durch die Erderwärmung ist der Gletscher abgeschmolzen, es müsse ein neuer Damm gebaut werden, das Wasser hat den Damm gesprengt und die Kosten dieses Dammes sind eingeklagt. Das ist beim Landesgericht Essen anhängig. Dieser Prozess findet in Deutschland statt. Nach deutschem Recht. Ich habe das untersucht für Österreich, wäre auch für Österreich, in Österreich möglich, nach österreichischem Recht. Also sowohl die aktive als auch die passive Klimaklage ist möglich. Aktive Klimaklage heißt, unsere Bauern klagen vor einem österreichischen Gericht nach österreichischem Recht, irgendeinen CO2-Produzenten, was weiß ich wo, in den USA. Aber auch die umgekehrte Situation. Wir werden geklagt von peruanischen Bauern oder wie es hier der Fall ist. Ja? Was ist also jetzt aber die Situation? Alleine eine Klage zu erheben, führt ja noch nicht zum Erfolg, wie wir wissen. Die Situation ist die Klage ist anhängig, jetzt in zweiter Instanz. In erster Instanz hat der Bauer nicht recht bekommen, wegen rechtlicher Hintergrund, wegen der Kausalitätsprobleme, die damit verbunden sind. Im Schadenersatzrecht ist es so, wenn ich von einem anderen Schadenersatz bekommen möchte, ist es so, ich muss nachweisen, du bist der Schädiger, du hast etwas getan, was kausal, ursächlich, für meinen Schaden ist. Und das Problem bei diesen Klimaklagen ist, es gibt eine Vielzahl von Verursachern, die Einträge ins Klima machen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber die Anteile, ich weiß genau, wie viele Tonnen CO2 jemand entlässt. Aber wir kennen die Reaktionen da oben nicht. Was passiert? Sind die näher dran sind, die gefährlicheren und so weiter. Also und diese wissenschaftliche Unsicherheit, und das ist irgendwie ganz diese naturwissenschaftliche Unsicherheit ist es, die dazu führt, dass das Gericht sagt, die Ursächlichkeit der Schädigung konnte nicht nachgewiesen werden, daher also keine Schadenersatzzahlung. Es ging da jetzt nicht um Millionen, sondern es ging um einen symbolischen Betrag, um 20.000 Euro. Man wollte sozusagen eine Präjudizklage einmal führen. Das wurde auch unterstützt von deutschen NGOs, die also hinter diesem peruanischen Bauern stehen. Und die Situation ist aber die, dass es in Phänomenen wie dem Klimawandel aus meiner Sicht nicht mehr um so althergebrachte Dinge geht, die ich beim Verkehrsunfall anwende. Ja? Ursächlichkeit, wenn ich meinen Schädiger beim Verkehrsunfall kenne, muss ich nachweisen, du warst das, der mir reingefahren ist. Ja? Du warst das und nicht das gelbe Auto hinter dir. Ich muss den Schädiger kennen und ursächlich benennen. Und das geht natürlich bei Dingen wie Klimawandel und Klimaklagen nicht. Und daher frage ich mich, hat die Rechtsordnung die richtigen Instrumente zur Verfügung, um unseren wirklichen Herausforderungen Paroli bieten zu können? Ja? Und da bin ich als Zivilrechtlerin sehr kritisch und wahrscheinlich auch zu wenig obrigkeitshörig, denn natürlich, das Zivilrecht basiert auf einer ganz fixen Dogmatik, mit der man sich schon hunderte Jahre beschäftigt hat, aber das Problem der summierten Emissionen, das war schon immer ein Problem, das man nicht in den Griff bekommen hat. Und hier haben wir aber jetzt eine summierte Emission von enormer Tragweite. Jeder produziert CO2 und niemand will also verantwortlich sein. Den letzten Satz noch, dann bin ich gleich durch. Da gibt es einen Wissenschaftler in Deutschland, den ich mich anschließen möchte. Bei derart schädlichen Folgewirkungen kann dieses Restrisiko nicht auf der Gesellschaft liegen bleiben und schon gar nicht auf unseren nachfolgenden Generationen, sondern muss beim Verursacher liegen. Und daher plädiert der für eine Anteilshaftung, eine Haftung nach dem Anteil des entlassenen CO2s. Und ich würde mal diese These als zutreffend ansehen. Durchgesetzt hat sie sich natürlich nicht. Dann schauen wir, wäre ich also jetzt mit dem Vortrag am Ende. Ich hoffe, es ist noch genug Zeit für die Diskussion und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke sehr. Ich danke Ihnen für den so engagierten und zum Glück auch emotional geführten Vortrag, weil es ist sehr wohltuend, wenn man in all diesen Fragen eine so fachkundige und auch emotional so beständig und intensive Persönlichkeit hat. Und weil Sie gesagt haben, in einer Sache hatte Ihr Institut den längeren Atem, das kann ich mir so richtig vorstellen. eine kurze Frage meinerseits. Diese SDGs haben ja jetzt ganz verschiedene Themen zum Kern und Sie haben vorhin jetzt auch gesprochen von naturwissenschaftlicher Unsicherheit, sozusagen jetzt von Fakten der Profis, die dann ein Gesetz nicht in eine oder in die andere Richtung bringen können. Wie weit ist das in Ihrer Arbeit oder wo ist die Grenze dessen, dass man Expertise einzieht von genau den Persönlichkeiten, die sich mit diesen 17 Punkten gut auskennen?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Die Juristerei basiert ja an sich, so ist sie gedacht, auf gesicherten Fakten. A hat B eine Ohrfeige gegeben. Wenn man das nicht feststellen kann, dann hat man noch möglicherweise noch Beweislastregeln. Auch die sind im Recht. Ja? Im Strafrecht kennen wir die bekannteste Beweislastregel. Im Zweifel ist von der Unschuld auszugehen. Ja? Im Umweltrecht sind wir vermehrt dem Problem ausgesetzt, dass wir mit Sachverhalten und der Unsicherheit zu tun haben. Je komplexer unsere Gesellschaft wird, desto mehr sind Sachverhalte und der Unsicherheit. Dieses Thema ist nicht neu, wir nennen das Restrisikomaterien. Hat also uns beschäftigt mit Atomkraft, ist mittlerweile ist auch in der Technik eine Restrisikomaterie, Gentechnik ist eine Restrisikomaterie, aber auch diese Klimaklagen sind eine Restrisikomaterie. Und selbstverständlich, der Ansatz muss sein, die verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich war heute gerade in Sachen SDGs im Ministerium. Auch dort wurde auf diese Vernetzung innerhalb der Wissenschaften gedrängt. Und wir haben immer versucht mit unseren Projekten, wir machen das ja nicht so Drittmittelprojekte, erstens einmal, weil wir ein armes Institut sind und dann irgendwie das Geld verdienen müssen. Aber zweitens einmal machen wir es, weil wir mit den Problemen der Praxis in Kontakt kommen wollen. Und dort arbeiten wir mit allen möglichen Disziplinen zusammen. Da haben wir auch schon mit allen möglichen Disziplinen zusammengearbeitet. Und da sehe ich, das schafft den Mehrwert. Also der Jurist alleine ja, ich will nicht sagen, ist eine Hilfswissenschaft, aber in solchen Fragen wie dem Umweltrecht braucht er auch sozusagen den Input der Naturwissenschaft. Hm. Ganz wichtig, ja.
Hm. Und von den SDGs, die Sie jetzt ja auch für Österreich relevant genannt haben, was sind da die Lieblingsziele unserer Bundesverfassung oder Regierung? Gibt es da ein Ranking? Weil man kann ja nicht alles gleich behandeln. Oder ist das Teil einer Festsetzung, dass alles gleich behandelt werden soll?
Nein, Lieblingsziele gibt es keine, aber sicherlich liegt das Hauptaugenmerk derzeit auf einer Klimastrategie, Klima und Energie.
Mm. Ja. Mm. Okay. So, jetzt starten wir die Fragen. Hier ist schon das Mikrofon, dann ist hier die nächste.
Um den zu klagen. Mhm. Dass das schwierig ist, verstehe ich. Wo mir das Verständnis fehlt, ist, wenn ich den Verursacher ganz genau kenne, für eine katastrophale Verursachung, wie zum Beispiel Tschernobyl.
Mhm.
Welche Möglichkeiten gibt es hier auch hier rechtlich, gegen den Verursacher zu einem Vorteil zu machen?
In Tschernobyl kann ich Ihnen genau eine Antwort geben. Da gab es ja eine Klage, die bis zum UGH gegangen ist. Und da hat der Gerichtshof seinerzeit gesagt, die Schaffung von Urteilen, die nicht mehr wert sind als ein Stück Papier, ist nicht Gegenstand der österreichischen Justiz. Was heißt das? Warum sagt der UGH sowas? Warum will er sich mit so einer großen Tragödie nicht beschäftigen? Weil er keine Vollstreckungsmöglichkeit in Russland hat. Das heißt, er hat gesagt, da hätten wir jetzt nur seitenweise sinnloses Papier produziert, vollstrecken kann man es nicht, daher ist dieser Klage nicht stattgegeben worden. Aber diese Situation hat sich weit verbessert, und zwar mit dem Beitritt jener Länder, die also hier gefährliche Reaktoren betreiben, zur EU. Im EU-Raum ist ein Vollstreckungsübereinkommen und hier kann also bei nachgewiesener Gefährdung vollstreckt werden. Aber da sind wir jetzt wieder genau beim Thema. Wer weist uns denn diese Gefährdung nach? Die sagen alle, sie haben hochmoderne Reaktoren. Eine Klage ist gescheitert. Das war die Klage der seinerzeitigen Frau Klawischnik gegen Mochovce. Wo es sehr weit gegangen ist, wo das BG schon gesagt hat, das BG Herrn Nals war das damals, hat gesagt, tatsächlich, diese Klage ist zulässig, wird sie auch vollstrecken können. Jetzt müssen wir aber erheben, wie groß die Gefährdung von diesem Reaktor ist. Und da hätte es ein Beweisverfahren bedurft und da hätte es eine Beweiserhebung bedurft und da die Gegenseite eine Sicherung verlangt, finanziell, ja, weil die haben ja, wenn es den AKW aus nicht auszudenken, was da an Geld auf der Strecke bleibt, wenn sie den Reaktor da jetzt anschauen lassen und ausschalten müssen und bla bla bla. Also jedenfalls sind das dann die Situationen gewesen, wo dann ist es ruhend gestellt worden
ist. Das ist so hypothetisch, was wäre, wenn das so kommen würde?
Nehmen Sie das Mikro bitte.
Ja. Messbar, deswegen kann bei den, sag ich mal, banalen Speisepilzen, die versäumt waren, bei der Landwirtschaft,
ja. Noch einmal, der OGH hat gesagt, da treffen wir jetzt keine Entscheidung, sondern das kann ohne dies nicht vollstreckt werden. Und eines vielleicht auch nur zur Klarstellung, es geht um dasselbe Rechtsgut. Wenn die Bedrohung unmittelbar bevorsteht, ja, dann ist es dasselbe Rechtsgrund, wie wann die Schädigung eingetreten ist. Das eine Mal ist es ein Schadenersatz, weil ich in meinem Eigentum, in meinem Rechtsgut lebend beeinträchtigt bin. Und das andere Mal ist es ein Unterlassungsanspruch, auch aus denselben Rechtsgütern, weil ich bedroht bin. Und eine ernsthafte Bedrohung kann also auch zu einem stattgebenden Urteil führen. Die Frage ist, wie ernst ist die Bedrohung?
Ja. Funktioniert das?
Ja. Okay. Ich wollte jetzt ähnlich fragen, wie sieht es aus im Moment mit dem Palmöl? Also es wird ja sehr viel drüber geredet. Palmöl ist, also wie jetzt, wenn man so ein Bewusstsein kriegt, guckt man automatisch plötzlich drauf. Ja. Und nachdem dieser Film auch gelaufen ist, Green Life, Ja, wie sieht's aus? Wenn ich jetzt hier gerade die Senioren und die Teenager aus der Schweiz sehe, dass die klagen gegen diesen Klimawandel. Ja, das ist einfach meine Frage. Kann man klagen? Kann man sich wehren, dass zum Beispiel, ich meine, es gibt jetzt Supermarktketten, die jetzt schon angefangen haben, Palmöl nicht mehr in den Regalen.
Ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht, wie man gegen Palmöl vorgehen kann. Keine Ahnung. Es geht darum, dass da der Urwald zerstört wird. Natürlich wäre das dasselbe. Das wäre natürlich derselbe Ansatz, dass hier CO2 senken, nennt sich das, Wald ist eine CO2-Senke, zerstört wird. Ja? Da ist sozusagen ja, die Schlägerung des Waldes, aber die Rodung der Grund. Ja, gegen die Mafia weiß ich nicht, ob eine Klimaklage ausreichend ist. Ja.
Bitte, hier ist eine Frage, ja, oder ein Statement.
Sie haben sehr interessante Punkte hier, aber das Grundproblem, was also nicht behandelt und nicht zur Diskussion gestanden ist, die Weltbevölkerung wächst enorm. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen gehen zurück. Sie zeigen auf, wie viele Bäume das wir brauchen, die Gase abzubauen. Und dann kommt noch der Klimawandel dazu. Können wir diese Probleme lösen, aber nicht mit Juristerei.
Nein, da muss ich Ihnen widersprechen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es geht um die Frage des quantitativen Ressourcenverbrauchs. Wir haben eine Veranstaltung genau zu diesem Thema im November. Sie sind herzlich eingeladen.
Darf ich noch weiter was sagen? Und wenn Sie mir dann verschiedene Länder anschauen heute, wie es zugeht an sich, die Wüste wächst bereits nach Europa über. Wenn Sie mir das anschauen, was in Sizilien passiert, wenn Sie mir anschauen, was an sich auf Korsika machen oder auf der Insel in Zypern, das ist ein Wahnsinn, wie man mit der Welt umgeht.
Ich freue mich, dass Sie das so sehen.
Ja, und wenn Sie
das
anschauen.
Es ist traurig, aber ich freue mich, dass Sie das so sehen.
Und weil Sie Deutschland nehmen, außerdem die List, also die zweite Piste oder die dritte Piste in Wien, das ist ja an sich also verlorenes landwirtschaftliches Gut.
Das wichtiger Aspekt.
Und wenn Sie an sich jetzt noch Deutschland gehen, weil auch wir wird immer Deutschland, wenn Sie mir das anschauen, was also in München passiert, da werden die, damit München wachsen kann, gibt es ein Gesetz in München, dass man die Landwirte enteignen kann, damit an sich München wachsen kann.
Ja, das wusste
also
ich nicht.
Alles wird getan, verstehen Sie, dass wir uns selbst ruinieren.
Ja. Sie sehen das vollkommen richtig. Und ich meine, einerseits ist es schön, dass es so engagierte Bürger gibt. Andererseits, der Jurist kann schon ein bisschen helfen, ja. Aber natürlich, das sind alles Entscheidungen der Politik, weil der Jurist, die Politik will, dass München wird.
Aber
jetzt ganz kurz, darf ich nur ganz kurz was sagen? Der Bodenverbrauch war Thema in der Causa dritte Piste. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, das ist zu viel Bodenverbrauch, das widerstrebt dem Staatsziel Umweltschutz, das wir da gesehen haben. Können wir nicht genehmigen. Verfassungsgericht sofort gesagt, Willkür, Bodenverbrauch steht da nicht im Staatsziel Umweltschutz. Und außerdem sind die Interessen, die das LFG kennt, nicht am Staatsziel Umweltschutz zu messen, sondern das sind allein verkehrsspezifische öffentliche Interessen, die also da nichts mit diesem BVG im Verfassungsrang zu tun haben. Müssen wir daher ausblenden. Ja,
ich wollte noch einen Punkt, als ich möchte, das ist zu viel, was man da diskutieren kann. Ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt über gesunde Lebensmittel. Und weil wir also nach Europa kommen, zum Beispiel an sich die Frühkartoffeln kommen aus Ägypten. Wenn Sie wissen, wie groß die Nutzfläche ist von Ägypten und wenn Sie wissen, wie viel Bevölkerung, die Bevölkerung ist ja, glaube ich, in den letzten 15 Jahren um 40 Millionen gewachsen. Die Nutzfläche in Ägypten ist also 10% exportieren Kartoffeln nach Europa. Die Nutzfläche, wie geht das alles? Alles nur mit Kunstdünger. Wir ruinieren uns zusehends. Das wäre also, das ist
Da sehen Sie, wie wichtig das Fach Umweltrecht ist. Und wir können stolz sein, dass wir das an der JKU haben. Natürlich, zu alle Weltprobleme zu lösen, das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Nein, aber wir tun unser Möglichstes und ganz ehrlich, das ist auch nicht immer leicht. Ja?
Nein, das ist richtig. Ja. Aber es gibt da einige Punkte, die werden sehr diskussionsfrei. Danke, ich möchte nicht weiter.
Vielleicht sind Sie so lieb und sagen Sie noch die Veranstaltung, die zu der Frage passen würde. Sekunde, ich habe gebeten.
Für alle, die Juristen, das ist aber eine sehr juristische Veranstaltung, da geht es um Landwirtschaft im November. Das Thema ist also Landwirtschaft und im Fokus des EU-Rechts. Da geht es also um all die Dinge, die wir heute jetzt nur angesprochen haben, um Landwirtschaft und Naturverträglichkeit, Landwirtschaft und Klimaschutz. Landwirtschaft und Bodenverbrauch, qualitativer und quantitativer Bodenverbrauch, Landwirtschaft und Wasserrecht, das sind Thema der Veranstaltung im November. Sehr juristisch, es ist eine internationale Tagung, wir haben das zusammen mit der Uni Trier, wir haben da eine Kooperation, das Institut für Umwelt- und Technikrecht Trier war also im deutschsprachigen Raum das erste Institut für Umweltrecht überhaupt und das, wir sind sehr stolz, dass wir dort unsere Kooperationspartner haben. In Österreich sind nach wie vor wir das einzige Institut für Umweltrecht und daher an der JKU und daher sind wir da also sehr froh darüber. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ruiniert.
Nein, ich glaube nicht. Keine Sorge.
Nicht, was schon hin war.
Das kann man leicht lösen. Jetzt schaue ich nur da in diese Ecke. Haben Sie eine Frage oder ein Statement? Sie waren ein bisschen unruhig vorhin. Aber warten Sie auf das Mikro.
Ja, das Mikro
hat. Ah, das ist hier. Das habe ich nicht gesehen. Dann kriegen Sie das nachher.
Ja, okay.
Gerne.
Also, Frau Wagner, erstens hätte ich gern noch eine konkrete Antwort auf die Frage des Abends. Ist jetzt Sustainability eine Mission possible or impossible nach Ihrer Einschätzung? Das ist mir nicht ganz klar geworden.
Bei dieser Frage habe ich mich gefürchtet.
Ah ja, okay. Ich darf noch eine anschließen, die mich ziemlich beschäftigt. Und es geht um das Thema Wachstum. Kenneth Boulding, der Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Boulding, von dem stammt das schöne Zitat, wer in einer Welt mit begrenzten Ressourcen an immerwährendes Wachstum glaubt, ist entweder ein Irrer oder ein Ökonom. Das ist ja eine berechtigte Frage. 2017 lag der Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem wir weltweit die Ressourcen verbraucht haben, die eigentlich für ein ganzes Jahr zur Verfügung stehen, am 2. August. Ab dem 2. August 2017 haben wir auf Pump gelebt, zulasten zukünftiger Generationen und so weiter. Und wie ist vor diesem Hintergrund die Frage des Wirtschaftswachstums, des immerwährenden Wirtschaftswachstums zu beurteilen? Brauchen wir nicht alternative Modelle, ob das Leopold Kohr ist, Nico Pech, Postwachstumsökonomie, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, Timothy Jackson, Wohlstand ohne Wachstum und so weiter. Wie beurteilen Sie diese Frage?
Ja, ist Sustainability eine Mission possible oder impossible? Kann ich nur sagen, aus meiner Sicht, natürlich muss ich mich da auch auf die Naturwissenschaften verlassen, die also hier das Faktenmaterial dazu liefern. Und da heißt es immer, wenn wir jetzt anfangen, umzukehren, dann ist es noch rechtzeitig. Das wird aber so dimensioniert, dass es in 10 bis 20 Jahren nicht mehr rechtzeitig ist, anzufangen. Daher, wenn Sie also mich, Hickett, nun fragen, ist es possible oder impossible? Possible ist es. Ja. Wird es getan? Fragezeichen. Ja, aber wer wählt denn die Politik? Nein, also das ist ja, ich glaube, da müssten wir einen Politikwissenschaftler einladen. Da kann ich nicht weiter Auskunft geben. Das müssen da die Wissenschaften anderer Disziplinen lösen. Und zu Ihrer anderen Situation, natürlich, genauso ist es, auch das Recht braucht neue Instrumente. Ich habe also auf die eine Sache schon hingewiesen, Kausalitätstheorien sind in Sachen Klimaschutz nicht zielführend und in vielerlei Hinsicht haben wir an neue Instrumente zu denken. Ich warne nur ein bisschen vor so Art Fondslösungen, das gibt es ja auch immer wieder. Ich warne dann davor, wenn die Verantwortung des Einzelnen durch solche Überlegungen zurückgedrängt wird. Also die Verantwortung des Einzelnen für sein Tun hat sich, glaube ich, im Recht bezahlt gemacht. Und dabei soll es auch bleiben. So sehe ich das zumindest. Ja.
So, bitte.
Ja, also wenn wir bei dem Thema Wirtschaftswachstum sind, ja, und uns das anschauen, ich glaube, letztes Jahr ist das rausgekommen von der Landwirtschaftskammer, wenn wir 200 Jahre so weiterbauen wie bis jetzt, dann haben wir in 200 Jahren kein Ackerland mehr in Österreich. Da braucht man nicht nach Deutschland schauen oder sonst wohin. Ja. Und ich glaube, dass man das mit rechtlichen oder wie auch immer solchen Fragen nicht lösen kann. Ich glaube, man muss das irgendwie über die Ebene des Herzens, über uns Menschen, was ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ja, dass Angst das Gegenteil von Liebe ist, ja, dann entsteht aus Angst, entsteht Hass, Geiz, Gier, Neid, Missgunst, das entsteht alles aus der Angst. Und ich glaube, der Mensch hat Angst, nicht gesellschaftsfähig zu sein, nicht den sozialen Status zu haben, diese ganzen Ängste, ja. Da müssen wir anfangen, dass unser Bewusstsein erweitert wird und dass wir mehr ins Fühlen gehen und nicht so viel ins Denken. Und wenn wir unser Bewusstsein erweitern und auch uns die Frage stellen, wenn wir jetzt angenommen diese Rechnung mit den 200 Jahren, ja, wenn wir das jetzt angenommen halbieren, ja, dass wir nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, dass wir weniger arbeiten, dann würde sich das vielleicht hinauszögern. Ja. Das heißt, was täten wir mit unserer Lebenszeit? Wie gehen wir mit unserem Leben um und können wir überhaupt einen anderen Weg finden, mit unserer Lebenszeit nachhaltiger umzugehen? Ja. Es können jetzt nicht alle gleichzeitig am Traunstein rauflaufen. Ja. Also das ist so meine Gedanken zu diesem Thema.
Das kann ich nicht widersprechen, da kann ich allem nur zustimmen. Das ist ja auch meine Mission. Freilich, der Jurist ist, glaube ich, nicht ganz überflüssig. Allein auf die Freiwilligkeit und auf die Einsicht der Menschen zu bauen, wäre, glaube ich, zu wenig.
Ja. Ich habe eine ganz kurze Frage. Mir fehlt hier, oder wo drunter ist es bei diesen 17 Zielen, das Wohnen, leistbares Wohnen, ökologisches Wohnen. Das habe ich vorhin schon gedacht, ja, als Sie das so die Punkte vorgestellt haben. Also das fehlt mir, weil einfach der Wohnraum ja immer teurer wird und immer intensiver gebaut wird. Ja, das ist meine Frage.
Ja, da muss es irgendwie die nachhaltigen Städte geben. Das könnte man unter Kammer unter 11 subsumieren.
Raumentwicklung,
genau. Ja.
So, wollten Sie noch etwas sagen? Ja, bitte.
Ein paar Dinge. Mich stört der Begriff Klimawandel. Das ist viel zu mild. Da gehört Klimakatastrophe und die ist voll im Gange. Und Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben ein kleines Institut, sehr aktiv, ja, okay, merkt man. Aber umgekehrt ist das auch die Bedeutung, die von der Gesellschaft oder von der Politik der Nachhaltigkeit zugeordnet wird derzeit. Und welcher Politiker in einer Demokratie zumindest traut sich halt wirklich Gesetze zu beschließen, die Nachhaltigkeit zum Ziel haben. Er würde sofort die Wahl verlieren. Also schuld sind letzten Endes wir, die Gesellschaft. Ja. Und ja, ich würde sagen, das reicht.
glaube, die Dame möchte noch etwas sagen.
Was mich so wahnsinnig stört, ist diese Kostenunwahrheit. Kürzlich war ein Beitrag im deutschen Fernsehen, wo der deutsche Koch, Tim Melzer, dem nachgegangen ist, wo die Milch herkommt. Und da gibt es eine große bayerische Molkerei, die in Ostdeutschland gleich eine Riesenmolkerei gebaut hat. Und woher, glauben Sie, kam die Milch her? Die kommt aus der Ukraine und aus Polen, wird mit LKWs geliefert und werden billige Produkte für den Handel erzeugt und die dann wieder in ganz Deutschland, nach Österreich und Schweiz, überall hingeliefert. Und warum lässt das die Politik zu? Sie muss, weil der freie Warenhandel oberstes Gebot ist. Aber kann man nicht endlich da eine Handhabe kriegen und diesen CO2-Ausstoß entweder auf die Waren aufschlagen oder diese Firmen nachher zur Kasse bitten, wenn wieder Unwetter sind und wir kleinen Leute brav spenden müssen, damit die Schäden wieder behoben werden. Da fehlt mir in der Politik ein bisschen Rückgrat. Na, aber der Grund ist, der freie Warenhandel geht über alles. Und zum Beispiel, ich bin auch bei Attac ein bisschen, beschäftige ich mich, und diese, wo doch Österreich jetzt, die jetzige Regierung, wenn sie im Sommer die EU, den EU-Vorsitz übernehmen, ja jetzt einem Handelsgerichtshof zustimmen, was die vorhergehende Regierung ja ausgeklammert hat, dass diese Konzerngerichte, wie nennt man die?
Schiedsgerichte, ja.
Ja, die Schiedsgerichte nicht kommen dürfen, nicht? Und jetzt will die Regierung da zustimmen. Ich finde es entsetzlich, wenn man weiß, dass in Südamerika zum Beispiel Occidental, diese Ölfirma, ja Ecuador so geklagt hat um Milliarden Dollar und weiß ich, 250 Millionen haben sie jetzt bezahlen müssen. Das müssen die kleinen Leute, die Steuerzahler berappen. Und da schreit Österreich nicht auf, wenn unsere Regierung das jetzt macht. In der Kronenzeitung war doch von Dr. Tassilo Valentin dieser schöne Beitrag drinnen, wo ein Mann diese Wahlversprechen über den Berg runterkippt, nicht? Weil vorher hat es ja geheißen bei den Blauen, ja, die TTIP und CETA darf nicht kommen. Und jetzt plötzlich ist alles anders. Diese Schiedsgerichte, wenn man da kann man nachschauen, 13 Klagen, schreckliche Klagen, die schon anhängig sind.
Ich habe damals eine Studie gemacht, die auch publiziert ist, die war im Auftrag vom, ich glaube, das darf man auch sagen, Landesrat Anschober. Wir haben Pressekonferenzen gegeben gegen TTIP und CETA und ich war im Landtag, ich bin dort als Expertin aufgetreten. Also nicht, dass Sie das Gefühl haben, da wird nichts getan. Aber ich bin halt auch nur ein kleiner Mensch und nicht die Politik, Politik. Und mir wurde dann gesagt, naja, das war jetzt ein sehr emotionales Referat und das Sein bestimmt das Bewusstsein und so weiter. Ich habe es nicht verhindert, Frau.
Eben. Kollegin, wie viele Unterschriften gesammelt wurden? Hunderttausende. Aber es bringt nichts. Man kommt nicht durch.
Wenn Sie das interessiert, die Studie habe ich, das ist ein Buch, TTIP, kann ich Ihnen gerne schicken, was in Ihre Adresse da los ist.
Okay, ich danke Ihnen für Ihr Engagement.
Ja, danke, das freut mich sehr. Ich danke bedanke mich auch für Ihr Engagement. Ich wünschte mir manchmal, manche Studenten sind so lebhaft und auch überziehen sozusagen, wo der Bartel den Most herholt und... Aber das ist natürlich, da braucht es auch eine gewisse Lebenserfahrung schon. Und die, was mir ein bisschen fehlt, ist, die junge Generation ist zu brav und denkt schon sieht schon das eine oder andere, aber hat natürlich auch noch Visionen für sich selbst, und das darf man ihnen aber auch nicht übel nehmen.
Ja.
Also insofern bleiben sie so engagiert. Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben, ich sehe da vor mir, darf ich eh sagen, Pensionisten und Pensionistinnen, eine ganz wichtige Rolle. Die sind auch in der, auf der Seite der gesicherten Existenz, die können sagen, was sie wollen. Und wo da noch die Aktivität, oder nicht? Freilich!
Ah,
ja. Ja, freilich! Und wo die, und das ist ein hohes Gut.
Ja, ja. Ich gehe schon langsam auch jetzt die ganze Sache so ein bisschen von außen her zu beschließen. Und das ist richtig, der Kepler-Salon hat immer ein Publikum, Leute, die wissen, wo der Bartl den Most herholt. Dass die Emotionalität heute so schön im Raum war, das hängt aber sehr stark mit Ihnen zusammen. Bevor ich mich bei Ihnen bedanke und verabschiede, noch ein kurzer Blick, weil ich glaube, da gibt es noch ein ganz kurzes Statement.
Ja, ich finde es empörend, dass es nur ein Institut für Umwelt ist. Wir sprechen hier von einer Klimakatastrophe, die auf uns zukommt. Da gehört doch eigentlich eine mediale, wie soll ich sagen, Kampagne. Ich spreche hier als Großmutter.
Sie können aber auch dafür kampanisieren, dass wir mehr Mitarbeiter bekommen.
Wir werden kampanisieren. Wir werden auf jeden Fall kampanisieren. Wir werden kampanisieren. Und ganz, ganz wesentlich ist, was mir auch gefällt, dass so im Raum das geschwebt ist, dass die Eigenverantwortung wichtig ist, dass wir uns selbstbewusst sind, was wir tun, und dass wir gleichzeitig uns auch immer vor Augen halten sollen, die richtigen Leute und die richtigen Politiker zu wählen, die gute Dinge dann einfach auch durchkommen. Ich gebe noch kurz einen Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen. Sonntag, 13. Mai, 15 Uhr, das Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Montag, 14. Mai, das Monster auf dem grünen Rasen, Fußball zwischen Leidenschaft und einem skrupellosen Showbetrieb. Frau Doktorin Wagner, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Bleiben Sie so vehement und haben Sie viel Erfolg.
Dankeschön. Danke.